Dies alles redete Jesus. Dann erhob er seine Augen zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ist das ewige Leben, dich, den einzigen wahren Gott, zu erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Ich habe dich auf Erden verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben an deinem Wort festgehalten. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast, denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein. In ihnen bin ich verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt und ich gehe zu dir. Liebe Schwestern und Brüder, über einen Liebesbrief kann man kein Referat halten. Ein Liebesbrief ist so etwas Intimes, so etwas Persönliches, dass da sträubt sich alles, dass man das in einem Referat auseinandernimmt. Und über ein Gebet kann man eigentlich auch keine Predigt halten. Auch das Gebet ist etwas so Persönliches, das kann man vielleicht mitbeten oder nachbeten, aber nicht in einer Predigt auseinandernehmen. Und sehen Sie, was wir gerade im Evangelium gehört haben, ist ein großes, langes Gebet Jesu, das sogenannte hohepriesterliche Gebet. Jesus hatte im Abendmahlsaal lange mit seinen Jüngern über den Vater gesprochen. Und dann kommt dieses Gebet. Und unmittelbar nach diesem hohepriesterlichen Gebet beginnt im Johannesevangelium die Leidensgeschichte. Etwas ganz Persönliches. Ich möchte heute Morgen nicht über dieses Gebet eine Predigt halten. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit lenken auf zwei Punkte in diesem Gebet, die so beiläufig sind, die so am Rande sind, über die man leicht hinweghört oder hinwegliest, die mir aber für mein geistliches Leben extrem wichtig geworden sind. Ein erstes. In meiner Kaplanzeit haben wir einmal ein Pfingsttreffen gehabt im Kloster Gerlewe mit Jugendlichen, jungen Erwachsenen. Es war sogar ein Theologieprofessor dabei. Und dann haben wir freitagsabends in der Eröffnungsrunde im Meditationsraum auf dem Boden gesessen, waren vielleicht 60 Jugendliche da. Und dann haben wir dieses hohe priesterliche Gebet, Johannes 17, als Text gehabt zur Betrachtung. Wir haben den Text vorgelesen, Stille gehalten und dann hatten wir vorher vereinbart, nach dieser Stille konnte jeder, der wollte, keiner musste das, aber jeder, der wollte, konnte noch einmal den Satz vorlesen, der ihm in dieser Stille besonders wichtig geworden ist und vielleicht auch sagen, warum er ihm wichtig geworden ist. Wir haben den Text gelesen, Stille gehalten, eine längere Zeit Stille und dann konnten die jungen Leute sich äußern. Und da sind viele tiefgehende Gedanken geäußert worden. Aber dann zeigte plötzlich ein Schüler auf, ein Jahr vor dem Abitur, und sagte, mir ist im ersten Satz der Punkt wichtig geworden. Ja, welcher Punkt denn, haben wir gesagt? Ja, der Punkt, im ersten Satz der Punkt. Er meinte das Satzzeichen, Punkt. Wir haben überhaupt nicht verstanden, was er wollte. Und dann hat er uns den Satz nochmal vorgelesen und hat uns erklärt, was er damit meint. Dieses hohe priesterliche Gebet beginnt folgendermaßen. Dies alles redete Jesus, Punkt. Und diesen Punkt meinte er. Dann erhob er seine Augen zum Himmel und betete, Vater, und dann kommt das lange Gebet. Diesen einen Punkt meinte er, der war ihm wichtig geworden. Und als er dann erklärte, warum ihm der so wichtig war, da ist es uns unter die Haut gegangen. Da sagte er uns, mir ist in der Stille klar geworden, alles Reden über Gott muss einmal einen Punkt haben und muss zum Reden mit Gott werden. Dies alles redete Jesus, vorher waren die langen Abschiedsreden, Punkt. Dann erhob er seine Augen zum Himmel und betete, Vater, dann kommt das Gebet. Alles Reden über Gott muss einmal einen Punkt haben und muss zum Reden mit Gott werden. Das hat dieser junge Mann eine tiefe geistliche Erkenntnis gehabt. Ich glaube, das ist für unser geistiges Leben eminent wichtig. Ich will es mal an zwei Beispielen sagen. Fangen wir mal bei uns Priestern an. Wenn ich eine Predigt vorbereite, dann muss ich mich natürlich hinsetzen und muss einen Bibelkommentar lesen, muss die Bibel, den Bibeltext selber lesen, muss studieren. Das ist alles wichtig. Aber irgendwann muss aus dieser Vorbereitungszeit, wo ich Kommentare, Bücher lese, studiere, auch wieder die Zeit werden, wo ich darüber bete. Eine gute Predigt entsteht nicht aus Büchern, sondern aus dem Gebet. Als wir im Priesterseminar waren, da hat der spätere Bischof Kamphaus, er war für die Predigtausbildung damals zuständig, uns mit auf den Weg gegeben, der kommt aus Münsterland, der spricht manchmal sehr drastisch, da sagt er uns Studenten, eine gute Predigt wird nicht auf dem Hintern vorbereitet, sondern auf den Knien. Das heißt, das muss aus dem Gebet, natürlich kann man auch im Sitzen beten, das meinte er nicht, aber Sie verstehen, was ich meine damit. Ja, es muss geboren werden aus dem Gebet. Sehen Sie, wenn ich predige, ich kann als Mensch ja nur Ihr Ohr erreichen, aber ob das wirklich ins Herz reingeht, das kann ich ja nicht mehr machen. Das muss Gott machen. Und dafür muss die Predigt aus dem Gebet geboren sein. Aber was für den Prediger, für uns Priester gilt, das gilt auch für alle anderen, die im Gottesdienst sind, auch die Hörer des Wortes Gottes. Für die ist das genauso wichtig. Sehen Sie, eine Predigt ist nicht dazu da, dass man anschließend über die Predigt diskutiert und sie zerpflückt, ein Predigtgespräch macht, wie das lange Zeit mal üblich war. Eine Predigt ist auch nicht dafür da, dass die Leute anschließend sagen, was hat er heute wieder schön gesprochen. Das ist nicht das Ziel, sondern das Ziel einer Predigt ist ja, dass die Menschen ermutigt werden, mit dem lebendigen Gott Kontakt aufzunehmen. Es muss wieder zum Gebet, zum Gespräch mit Gott hinführen. Dann hat die Predigt ihr Ziel erreicht. Alles Reden über Gott muss einmal einen Punkt haben und muss zum Reden mit Gott werden. Ein zweites, auch so ganz beiläufig, ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass Jesus in einer ganz eigenartigen Weise über seine Jünger spricht. Er spricht in diesem Gebet nicht von seinen Jüngern, sondern er sagt immer wieder in diesem Gebet, die Menschen, die du, Vater, mir gegeben hast. Immer wieder, die Menschen, die du mir gegeben hast. Sehen Sie, dahinter steckt wieder etwas ganz Wichtiges. Jesus sucht sich die Menschen nicht aus, sondern er lässt sie sich von seinem Vater geben. Das hat ganz praktische Konsequenzen. Sehen Sie, als Jesus die 12 Apostel beruft, da macht er nicht eine Personaldiskussion, wer könnte jetzt wohl geeignet sein, sondern da geht er eine Nacht auf den Berg und betet und als er vom Berg runterkommt, du und du und du und du und du und dann war die Sache klar. Und wenn wir uns mal die Liste der Apostel anschauen, die haben wir ja eben in der Lesung gehört, das waren so unterschiedliche Typen, menschlich gesehen passten die überhaupt nicht zusammen. Aber der Vater im Himmel hat ihm gezeigt, der ist dran und der und der und der ist dran. Das sollen die Säulen der Kirche werden. Oder anderes Beispiel aus dem Leben Jesu. Wir wissen aus den Evangelien, dass Jesus einen menschlichen Freund hatte, den Lazarus. Und wir wissen auch, dass Jesus im Kreis der Apostel einen Lieblingsjünger hatte, den Johannes. Aber als es darum geht, wer der Felsen der Kirche werden soll, der erste Papst, salopp gesagt, da wird nicht sein Freund Lazarus und auch nicht sein Lieblingsjünger Johannes der Felsen der Kirche, sondern der Petrus. Und mit dem hat er, weiß Gott, manche Schwierigkeiten gehabt. Aber der Vater hat ihm gezeigt, der ist jetzt dran. Die Menschen, die du mir gegeben hast. Oder noch ein anderes Beispiel. Kennen die Kinder schon im Kommunionunterricht. Sie kennen die Geschichte von dem Zachäus, der da auf dem Baum sitzt. Da bleibt Jesus stehen und sagt zu Zachäus, Zachäus, komm schnell runter, heute muss ich in deinem Hause bleiben. Wieso muss? Jesus musste überhaupt nicht bei Zachäus einkehren. Da waren Hunderte, die hätten sich die Finger danach geleckt, wenn sie Jesus hätten mitnehmen dürfen. Aber der Vater im Himmel hat ihm gezeigt, der ist jetzt dran. Der braucht dich jetzt und mit dem gehst du jetzt mit. Und darum ist Jesus mitgegangen. Und das zieht sich weiter fort in der Bibel, in der Apostelgeschichte. Sie wissen ja, dass nach Ostern der Matthias nachgewählt wurde, weil die Zwölfzahl vollständig sein musste. Und was machen die da? Sie stellen zwei Kandidaten auf und dann beten sie und sage, Gott, der du die Herzen kennst, zeige, wen du für diesen Dienst erwählt hast. Oder später, als die Missionsreisen losgehen, da heißt es, sie waren im Gebet und während sie im Gebet waren, sprach der Heilige Geist, sondert mir den Paulus und den Barnabas aus für den Dienst, zu dem ich sie berufen habe. Wiederum, man lässt sie sich von Gott zeigen und man lässt sie sich von Gott geben. Und ich denke, das hat auch für uns eine ganz wichtige Konsequenz heute. Wir stehen auch in der Kirche immer wieder vor Personalentscheidungen. Ganz einfaches Beispiel. Wir brauchen in unserer Diözese einen neuen Bischof. Natürlich diskutiert man dann, wer könnte das wohl werden? Welche Qualitäten müsste der haben? Bei uns Priestern ist manchmal geäußert worden, es wäre gut, wenn jemand von außerhalb der Diözese mal käme, der nicht schon Insider ist. Aber wichtig ist, dass wir darum beten, zeige du uns den, den du erwählt hast. Das ist das Entscheidende und nicht alle anderen Gesichtspunkte. Oder ich denke daran, wenn Pfarrgemeinderäte gewählt werden, Kirchenvorstände gewählt werden. Wie oft macht man es so, dann überlegt man vorher, wer könnte wohl als Kandidat angesprochen werden, dann spricht man den an. Aber ich habe noch nie erlebt, dass ein Pfarrgemeinderat gebetet hat, zeige du uns Gott den oder die Menschen, Männer und Frauen, die du erwählt hast. Ich bin sicher, es würde mehr dabei rumkommen, wenn wir dieses Grundprinzip beherzigen würden. Ist auch für mich persönlich ganz wichtig. Als ich jetzt nach Kebla gekommen bin, ich bin nicht freiwillig gekommen. Also ich habe immer gesagt, die ganzen Jahre, ich gehe überall hin, bloß nicht nach Kebla. Aber als der Bischof mich dann im letzten Jahr gefragt hat, da war mir sofort klar, das ist der Ruf Gottes, das ist der Anruf Gottes. Und ich glaube, es war gut. Die Menschen, die du mir gegeben hast, zeig du mir die Menschen, die du erwählt hast. Zeig du mir auch den Ort, den du mir erwählt hast. Führe du mich. Das ist das Entscheidende. Aber jetzt, wenn das stimmt, dass die Jünger die Menschen sind, die du mir gegeben hast, dann darf man im Umkehrschluss auch sagen, jeder, der heute Morgen hier in der Kirche ist, ist eine Gabe des Vaters an Jesus. Ein Geschenk des Vaters an Jesus. Das ist unsere Würde, dass wir ein Geschenk des Vaters an Jesus sind. Und denken Sie auch immer dran, als letzte Bemerkung heute Morgen, für diese Menschen betet Jesus am Thron Gottes. Vater, für sie bitte ich dich, für die, die du mir gegeben hast. Wir haben einen Fürsprecher am Thron des Vaters. Amen.